Und ich sitze mit einer Gruppe von Jugendlichen tief unter der Erde in einer Höhle. Mit unserem Berg- und Höhlenführer sind wir da in diese Finsternis hineingelaufen, gekrabbelt, gekrochen. Es ist nass, kalt, dreckig, aber irgendwie auch richtig spannend. Und angekommen in einem größeren Raum, deutlich weiter hinten in der Höhle, sagt er so, macht mal eure Lampen aus. Und Stück für Stück macht es klack, klack. Stirnlampen gehen aus und du sitzt im Dunkeln. Also wirklich, wirklich dunkel. Ja? Um den schwäbischen Fachterminus zu benutzen, es ist Kuhzapfennacht. Ja? Es ist wirklich finster, es ist so finster, du siehst absolut nichts mehr. Das Einzige, was noch wahrnehmbar ist, ist hier so der nasse, kalte Boden unter deinem Hintern, das Atmen der anderen neben dir, das einzelne Räuspern mal kurz. Aber alles Sehen, alle Orientierung übers Gucken ist komplett ausgeschaltet. Es ist gar nichts mehr möglich. Und mitten in dieser Finsternis zu sitzen, ist was Merkwürdiges. Also es ist klar, jeder von uns hat irgendwie ein Licht, das er direkt wieder anmachen könnte. Aber doch für diese kurze Zeit von einer Minute das auszuhalten, dass es so dunkel ist. Es ist eine intensive Erfahrung. Es hat was Beklemmendes ab einem gewissen Zeitpunkt. Es hat was Bedrohliches in sich. Nicht zu wissen, wo genau es hingeht. Wo sitzt der Nächste hier neben mir irgendwie? Das kriege ich noch grob hin. Aber ohne Licht. Ich wüsste nicht, wie wir hier reingekommen sind oder wo wir weiter müssten. Es ist komplett die Orientierung flöten gegangen. Es hat was Bedrohliches. Ohne Licht, ohne Hilfe da zu sein. Wir wären gefühlt verloren oder wir wären es faktisch. Und wisst ihr, mitten in dieser Dunkelheit, in dieser Höhle, beginnt unser Führer, unser Bergführer zu sprechen und erzählt von Jesus, der in Johannes 8, Vers 12 hier einen Vers von Jesus vorliest, in dem Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Und dann macht er ein einziges Licht an. Ein einziges kleines Licht. Und dieser Raum ist erfüllt vom Schein dieses einen kleinen Lichtes. Und das, was vorher komplett verloren war, ist wieder da. Du erkennst einen Raum, du weißt, wo du hergekommen bist, du weißt, wo du potenziell weiter kannst, wenn du willst. Und plötzlich ist wieder Orientierung da. Du weißt, was wo ist, wo du stehen kannst, wo du dir den Helm anschlägst. Es ist alles wieder sichtbar, ohne Anschlagen, ohne Verletzen weiterkommen. An den letzten beiden Sonntagen und auch heute ging es zusammen hier mit den Freunden aus Schöneich, aus Sindelfingen, hier um in dieser Reihe, die wir hier so bald mit unserem neuen Beamer richtig gut sehen werden, hier diese Reihe unter dem Titel, hey, wenn Gott das Licht anmacht. Wenn Gott das Licht anmacht. Und das trifft eben genau das, worum es im Advent geht. Hier Advent ist eine Zeit der Erwartung, hey, Jesus ist gekommen, das Warten und Erwarten, dass er in die Welt gekommen ist. Er, der von sich sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Und an diesen drei Sonntagen geht es eben um diese Frage, hey, wie knipst Gott durch Jesus in deinem Leben das Licht an? Wie macht Gott in deinem Leben durch Jesus das Licht an? Und ein Abschnitt, den ich heute mit dir lesen möchte, du findest ihn im Hebräerbrief, im Neuen Testament, die Verse 1 bis 4 im ersten Kapitel. Ich lese es euch vor nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da heißt es, viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Und jetzt am Ende dieser Zeit hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben von allem eingesetzt und durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Und durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von Sünden bewirkt. Und dann hat er sich an die rechte Seite der göttlichen Majestät in den Himmelshöhen gesetzt. Gott hat ihn hoch über die Engel gestellt, so hoch wie der Titel, den er ihm verliehen hat, über ihren Namen steht. Wenn Gott sich zeigen würde. Es gibt diese Momente, wo ich mir das denke, hey Gott, wenn du dich jetzt einfach deutlich zeigen könntest, senkrecht von oben herab, es wäre der Hammer. Ich wünsche mir das immer wieder, manchmal für mich persönlich, aber auch immer wieder für Leute, für die wir auch als Paar beten, dass wir uns das wünschen, hey, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie Gott erleben. Es ist ein Wunsch da, ein ehrliches Bedürfnis, dass er sich zeigt, dass er redet, dass er sich nicht versteckelt, wie Noah gern zu sagen pflegt, dass er sich nicht versteckelt, sondern dass er sich zeigt, sich greifbar macht und wirkt, mitten heute, mitten in unserer Lebenswirklichkeit. Und in diesem Abschnitt aus dem Hebräerbrief bekommst du gesagt, Gott ist nicht zurückgezogen. Er ist nicht unkommunikativ und versteckelt sich irgendwo im letzten Eck irgendwo und kichert und wartet drauf, dass du ihn vielleicht doch findest. Nein, wir bekommen in der Bibel gesagt, hey, Gott ist kommunikativ. Gott wartet nicht, bis wir über ihn stolpern in der letzten Ecke. Hey, Gott zeigt sich und redet. Es beginnt im Vers 1 da damit, dass noch besagt bekommen, hier früher hat Gott auf viele Arten und recht oft geredet, auf unterschiedlichste Arten und Weisen und eben auch besonders durch die Propheten. Hat unterschiedliche Arten benutzt, mal durch Engel, mal durch Esel, durch Träume, durch einen brennenden Busch, aber eben oft durch die Propheten. Propheten waren Leute, die Gott benutzt hat, zu denen er gesprochen hat, um dann zum Volk Israel zu reden. Und es war nicht immer nur so dieser irgendwie Blick in die Zukunft, was passieren wird. Nein, ganz oft war der Job der Propheten, ins Jetzt hinein, in die jetzige Situation von Gott was zu sagen. Da haben die den Job gehabt, hier das Volk Israel zu ermutigen, Ungerechtigkeit anzusprechen, Sünde anzusprechen, zur Umkehr zu Gott wieder neu aufzurufen. Immer wieder, das war ihr Job, von Gott her zu reden in die jetzige Situation. Und immer wieder war dieses Reden in die jetzige Situation aber auch verbunden mit dem Bild nach vorne, was Gott tun wird. Das ist ihr Job, das war die Aufgabe der Propheten. Und deswegen war es ganz normal, dass in der Nähe des israelischen Königs, wie beispielsweise bei David, dass da auch immer ein Prophet war. Beispielsweise der Nathan. Nathan, hier so Jesus, der hat noch ein bisschen gebraucht, ja. Aber so, David hatte eine Idee, was er gerne machen würde oder was dran sein könnte. Und es passiert immer wieder, dass er den Nathan fragt. Nathan, ist das von Gott her gut, was ich mir hier in den Kopf gesetzt habe? Von ihm kriegt er immer wieder eine Ansage. Mal gefragt und auch manchmal ungefragt, weil Gott ihm was zu sagen hat. Das ist der Job der Propheten. Das macht sie zu sehr, sehr bedeutsamen Menschen in der damaligen Zeit. Es ist, als wird Gott durch die Propheten, klacks, das Licht anmachen. Und gleichzeitig bekommen wir gesagt, das ist noch nicht das Letzte. Wir bekommen das gesagt dann im Vers 2, im ersten Teil hier. Jetzt am Ende dieser Zeit hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Die Art, wie Gott redet, ist eine andere geworden. Die Propheten im Alten Testament, die waren großes Geschenk, die waren hochgradig wichtig und relevant, weil Gott immer wieder nur durch Einzelne gesprochen hat. Und jetzt bekommen wir gesagt, es war noch nicht alles. Wenn man so will, das Licht ist noch nicht wirklich an. Wirklich hell, bekommen wir im Hebräerbrief gesagt, ist es da damit geworden, dass Jesus kommt, dass er uns zeigt, wer Gott ist. Die Frage eben in dieser kurzen dreiteiligen Reihe ist, wie macht Gott durch Jesus in deinem Leben das Licht an? Und mit diesem Abschnitt aus dem Hebräerbrief bekommst du eine weitere Antwort, eine weitere Form davon, nämlich eben das, dass Gott sich durch Jesus zeigt wie durch niemand anderen. Dass Gott sich durch Jesus zeigt wie durch niemand anderen, dass dadurch das Licht angibt und dir eine Art der Orientierung gibt wie durch niemand anderen. Ist schon eine steile Aussage. Also nicht jeder, ich weiß nicht, wie du heute in diesem Raum sitzt, ob du sagst, ja, Amen, ist jetzt nichts Wildes, Prediger, erzähl mir was anderes. Ja? Oder ob du sagst, boah, das ist eine steile Nummer. Das ist ein Anspruch, ein sehr, sehr dicker Anspruch, den Jesus hatte. Und wenn du das liest und das hörst und mit Falten auf der Stirn da sitzt, weil du dich fragst, kann man das wirklich so sagen? Bist du in bester Gesellschaft? Weil den Schülern von Jesus, den Jüngern, denen ist genauso gegangen. Im Johannesevangelium, da redet Jesus mit ihnen drüber. Einer von den Jüngern, der Philippus, stellt nämlich oder eben hat eine besondere Aussage, eine Bitte an Jesus. Da sagt der Philippus zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Eine Ansage. Und Jesus antwortete ihm: Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da verlangen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir? Die Worte, die ich euch gesagt habe, sie stammen nicht von mir selbst. Der Vater, der immer mit mir verbunden ist, vollbringt seine Taten durch mich. Glaubt mir, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir. Und wenn ihr das nicht glauben könnt, dann glaubt es doch wenigstens wegen der Taten. Dass Jesus das so dick und deutlich sagt: Hey, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wenn du mich reden hörst, dann hörst du Gott reden. Was ich sage, kommt von ihm. Was ich tue, kommt von ihm. Und wenn du meinen Worten nicht glauben kannst, sagt er seinen Jüngern: Hey, dann glaubst doch wenigstens, weil du siehst, was ich tue. Weil du die Wunder siehst. Jesus sagt: Hey, durch mich erlebst du Gott, den Vater, wie durch niemand anderen. Und zurückkehrend in den Hebräertext, wo wir eigentlich hergekommen sind, da werden in den folgenden Versen so einmal ganz kurz und schnell dir eine ganze Reihe an Gründe gezeigt, warum Jesus unüberbietbar ist. Seid ihr bereit? Weil jeder einzelne Halbsatz hat die Kapazität, deinen Kopf etwas ja, so aus seiner Konsistenz zu bringen. Ja, also, was hier einfach mal ganz kurz im Hebräerbrief heißt. Wer ist Jesus? Warum ist er so überbietbar? Wir beginnen mit solchen Kleinigkeiten wie: Jesus hat er, Gott, zum Erben von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Und dann hat er sich an die rechte Seite der göttlichen Majestät in den Himmelshöhen gesetzt. Gott hat ihn hoch über die Engel gestellt. So hoch, wie der Titel, den er ihm verliehen hat, über ihren Namen steht. Kurz und knackig hier. Jeder Halbsatz hat mal kurz die Kapazität, deinen Kopf hier ordentlich zu beanspruchen. Wer ist Jesus hier? Das ist die Frage. Mit wem hast du es zu tun? Mit wem haben wir es zu tun? Wer ist dieser Kerl, der behauptet, Gottes Sohn zu sein? Wir bekommen hier einfach mal kurz so ein paar wilde Dinge auf den Kopf zugesagt. Durch Jesus hat Gott die Welt geschaffen. Jesus trägt die Welt, er hält sie, damit sie nicht komplett aus den Fugen gerät. Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Was zum Fuchs ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit? Das Bild, das dahinter steckt, ist etwas, worüber du dich genau jetzt in der Winterzeit, wo es so kalt und dunkel ist, besonders freust. Nämlich an Tagen wie heute, wenn da mal plötzlich, ups, die Sonne rauskommt. Ja, stell dir vor, die Sonne kommt raus, nachher hast du die Chance, das auch noch zu erleben. Aber was dann passiert ist, die Sonne, sie hängt am Himmel. Naja, hängt ist so ein Ding, aber genau, sie ist am Himmel. Und was dann passiert ist, dass diese Strahlen der Sonne kommen und dir ein wohlig warmes Gefühl auf dein Gesicht geben. Was dich wärmt, ist nicht die Sonne unmittelbar selber, sondern die Strahlen, die von ihr herkommen. Und so bekommen wir gesagt, Jesus ist wie die Sonnenstrahlen, die von der Sonne herkommen. Natürlich kommt die Wärme irgendwie von der Sonne, aber die Art und Weise, wie sie herkommt, das ist Jesus. Er ist das, was dafür sorgt hier, dass Gott uns nahe kommt, so wie die Sonnenstrahlen dafür sorgen, dass die Wärme der Sonne bei uns ankommt. Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. An ihm erleben wir, wie toll, wie besonders, wie mächtig, wie groß Gott ist. Wir bekommen gesagt, er ist das Abbild, der Originalabdruck von Gottes Wesen. Er hat durch seinen Tod am Kreuz die todbringende Kraft der Sünde besiegt. Und dann heißt es, er hat einen Ehrenplatz direkt neben Gott. Nicht irgendwo am Ende des Himmels, in der letzten Ecke, so, wo halt gerade noch ein bisschen Platz war. wo man irgendwie Platz gemacht hat, neben dem Stuhlstapel. Sondern es heißt, direkt neben Gott ist sein Platz. Und nicht zuletzt, ich weiß es hier einfach mal noch kurz, Jesus steht um Welten über den Engeln. Jetzt hier so Advents, Weihnachtszeit, ist ja, siehst die Teile ja überall, hier gern mal so in dieser barocken Variante, so kleine, dicke Kinder mit lockigen Haare und so Stummelflügel, wo der ganz genau weiß, hier alle Gesetze von Aerodynamik oder was es auch immer gibt, hier sowas hebt nicht ab. Ja? Oder hier im Esoterikbereich Engelbegegnungen. Oh. Wir bekommen hier gesagt, hey, verglichen mit den Engeln. Puh. Jesus, ganz andere Liga. Verglichen mit Jesus wischt Gott mit den Engeln den Fußboden auf. Verglichen. Sie sind nicht schlecht, sie sind gut, sie sind Wesen, die zu Gott gehören. Aber um diesen Vergleich mal kurz zu merken, mit wem habe ich es hier zu tun? Einem, dem die Engel dienen. Jeder Halbsatz beschreibt was Unglaubliches und jeder Halbsatz macht klar, wie besonders und unüberbietbar Jesus ist. Kennst du noch diese Quartettkartengeschichten? Kennt ihr Quartettkarten hier so mit Autos oder mit Flugzeugen, mit Zügen oder sonst was? Für alle, die hier so gerade ein bisschen am Überlegen sind, ja? Wie gesagt, neuer Beamer kommt bald, ist schon bestellt, ist da, ja, wird gut. Ja? Hier so erahnst du mal hier so ein klassisches Quartettkartenspiel. Kennt ihr sowas um alles in der Welt? Auf der Alp gab es das auf jeden Fall, ja? Ich habe eins mit Flugzeugen gehabt. Wupp, wupp. Deutlich besser als Autos, ja, mit Flugzeugen. Und das Prinzip von diesem Spiel ist, dass du zu zweit spielen kannst, ist, jeder hat gleich viel Karten. Und dein Ziel ist es, dass du die Karten des anderen bekommst. Und dann guckst du hier jetzt bei dieser Auto-Variante, worin ist mein Auto besonders toll? Hat es besonders viel PS? Hat es besonders viele Zylinder? Hat es wahrscheinlich mehr Hubraum als das andere, eine höhere Endgeschwindigkeit oder vielleicht auch, das ist das Älteste hier so, auch die haben ja dadurch einen Bonus. Und dann guckt man hier so über diese Kategorien und hoffentlich ist meine Karte besser. Und du versuchst, die der anderen zu bekommen. Und zumindest in meinem hier Quartettkartendeck mit den Flugzeugen gab es die eine Karte. Die war mindestens in 3 von 5 Kategorien besser als alles andere. Und selbst wenn klar war, ich habe nur noch 4 Karten auf der Hand, irgendwo kommt nachher die raus. Und du hast die Hoffnung, dass du da wieder was kriegst. Das, was wir hier im Hebräerbrief gezeigt bekommen, ist ein bisschen ähnlich, aber nochmal ein ganz anderes Level davon. Nämlich, dass wir eigentlich gesagt bekommen, hey, Jesus ist die alles überbietende Spielkarte Gottes. Da ist nicht irgendwie nur hier die Stärke in 3 von 5 Kategorien, sondern in 5 von 5 überbietet er alles andere. Die Art und Weise, wie Gott zu uns redet, er überbietet die Propheten. Die Macht, die er hat, er überbietet alles andere außer dem Vater. Die Würde, die ihm gegeben ist, niemand sitzt so wie er neben Gottes Thron. Gott zeigt sich durch Jesus wie durch niemand anderen. Und das ist so mit dieser Punkt, wo vielleicht mit in dir, wie es mir auch immer wieder gerade geht, bei diesem Gedanken dran, dass sich so ein neues Gänsehautgefühl einstellt. Dieses Sehen, hey, mit wem habe ich es hier, um alles in der Welt zu tun? Wisst ihr, in unserer Kultur, wir reden Jesus mit du an. Und das ist eine große Stärke. Ich habe mit einem Koreaner studiert und er sagt, du sagst du eigentlich nur zu der Person, die genauso alt ist wie du selber. Aber ist die Person ein Jahr älter, hast du eine andere Anredeform. Und da gibt es nicht nur, wie bei uns, das Du und das Sie, sondern es gibt verschiedene Abstufungen, nach oben und nach unten. Eine ganz wilde Geschichte. Ja? Und Gott und Jesus, die werden mit der obersten Variante angesprochen. Und er sagt, ich habe das so genossen, das Kennen und zu lernen und das auch so zu tun, Jesus mit du anzusprechen. Da steckt eine Stärke drin. Und gleichzeitig denke ich mir, hey, das von meinem koreanischen Freund, von Jimmy zu lernen, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Dass ich den mit du anreden kann, der so ist, wie er uns hier im Hebräerbrief beschrieben wird, der über allem steht, dass da neuen Staunen drüber wächst, zu sagen, boah, mit wem habe ich es hier zu tun? Wer ist er? Vielleicht sitzt du heute hier auch drin und sagst, ja, okay, aber wie konkret wird jetzt hier das Licht angemacht durch Jesus? Wie zeigt er uns jetzt Gott? Und das geht ein Stück über den Hebräerbrief raus, aber es ist gut, das zu sehen. Beispielsweise macht Gott durch ihn das Licht an, indem wir durch das, was Jesus tut und sagt, gezeigt bekommen, wie Gottes Charakter ist. Wie ist Gott? Der heilige, gerechte Gott, der doch voller Liebe ist, der genau deswegen Mensch wird. Deswegen erzählt Jesus diese Geschichte von einem verlorenen Sohn, der von seinem Papa wieder in die Arme geschlossen wird und sagt, hey, das ist Gottes Charakter. Jesus zeigt uns Gottes leidenschaftlichen Wunsch, dass wir wieder mit ihm verbunden sind. Darum wird Jesus Mensch, darum stirbt er am Kreuz, deswegen wird er von Gott wieder auferweckt an Ostern. Jesus zeigt uns, was Gott wichtig ist. Wir bekommen das gezeigt, wie beispielsweise unsere zwischenmenschliche Beziehungen hier ihm entsprechen, ja sogar wie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen ein Stück von ihm widerspiegeln. Jesus erzählt uns, wie wir ganz konkret mit Gott in Kontakt sein können. Durch ihn wird klar, wie wir beten können. Seine Jünger fragen ihn, hey, wie sollen wir um alles in der Welt mit Gott reden? Und was Jesus tut, ist, er bringt ihnen das Vaterunser bei. Er zeigt ihnen ganz konkret, wie sie mit Gott reden können. Jesus zeigt uns Gottes weiteren Plan für die Welt und. Die Liste könntest du noch einiges länger machen. Aber wie durch Jesus in deinem Leben Gott sichtbar wird, wie wir ein Verständnis dafür bekommen, wer Gott ist und wie wir wieder Teil seiner Familie werden können. Durch Jesus macht Gott das Licht in deinem und meinem Leben an, weil er sich durch Jesus zeigt wie durch niemand anderen. Und die Frage bleibt, was wird deine Reaktion drauf? Eins davon habe ich dir vorhin schon so ein bisschen erzählt, hier dieses neue Staunen drüber. Hey, mit wem habe ich es hier zu tun? Ich rede den mit du an. Ich rede den auf Augenhöhe an, der von seiner Rolle das obere Ende ist, der neben Gott Platz genommen hat, durch den Gott die Welt gemacht hat. Mit dem kann ich reden. Der ist mein Gegenüber. Was vielleicht dadurch dieses Gänsehautgefühl zurückkehrt, dieses Staunen, hey, mit wem um alles in der Welt habe ich es hier zu tun? Und dein Beten dadurch vielleicht ein anderes wird. Oder eine zweite Art, darauf zu reagieren, die hat mit einem WhatsApp-Status von jemand aus Ehningen zu tun. Die Person hat irgendwie am Anfang der Adventszeit hier einen WhatsApp-Status gehabt, wo es dann hieß hier so, es ist Zeit für eine neue Adventstradition. Der Advent hat 24 Tage, das ist kein Zufall. Das Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel. Es gibt Leute, die dann sagen, es gibt noch andere Dinge, die 24 Teile haben und recht gut in die Adventszeit reinpassen. Aber darum geht es wahrscheinlich gerade jetzt eher weniger. Aber ich fand das richtig cool zu sagen, okay, das sind 24 Tage, 24 Kapitel. Jetzt ist heute 17. Ja, ist ein bisschen, Adventszeit ist schon ein bisschen am Laufen. Und vielleicht sagst du, okay, dann ist die Nummer für mich durch, Haken ran. Aber ich lade dich trotzdem ein dazu, mit mir und mit anderen in dieser Zeit bis und über Weihnachten wahrscheinlich hinaus, dir nochmal diese Geschichte anzugucken. Ich weiß, es ist manches los. Es gibt vielleicht Abende, wo du sagst, boah, jetzt wären wir eigentlich mehr nach Fernseher und nach YouTube oder was auch immer. Aber ich erlebe selber immer wieder in diesem Überwinden zu sagen, nee, lass mal Medien sein. Dass da was Wunderbares drin passiert. In so ganz altvertraute Geschichten, die du vielleicht von hier so, ne, so halbe Meter groß an schon kennst. Das neu zu sehen, zu sagen, hey, mit wem habe ich es hier zu tun? und zu beten, zu sagen, Gott, zeig du mir von Neuem durch Jesus, wer du bist. Ich kann es nicht erzwingen, ich kann es mir nur schenken lassen, dass du dich zeigst, dass du es in meiner Situation hell werden lässt und ich dich entdecke mitten in diesen Geschichten, dass du da drin redest und dass du Jesus mir von Neuem zeigst, wie der Vater ist. Gott zu suchen durch Jesus. Wenn du ihn kennenlernen möchtest, wenn du Gott kennenlernen möchtest, so bekommen wir es in der Bibel hier gesagt, dann schau dir Jesus an, denn durch ihn zeigt sich Gott wie durch niemand anderen. Und ich mag dich einladen, dich auf so eine Geschichte einzulassen und ich bin gespannt, was du da dabei erleben wirst und wie Gott dadurch in deinem Leben das Licht anmacht. Zum Schluss möchte ich dir, wenn du willst, hier Zeit geben, um mit Gott zu reden, ihm das zu sagen, was dich jetzt von dem, was du gehört hast, gerade irgendwie beschäftigt, oder einfach kurz Pause zu haben, noch mal kurz zurückzulehnen und dann mache ich den Abschluss mit einem hörbar gesprochenen Gebet. Jesus, ich glaube, ich unterschätze dich manchmal. Und das so gesagt zu bekommen, aus der Bibel raus, wer du bist, der, durch den die Welt geschaffen wurde, der sie erhält, der alles vor uns am Kreuz getan hat, der zur Rechten Gottes sitzt, der weit, weit über den Engeln steht. Das zu sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und dass du zu uns kommst, dass du Mensch geworden bist. Dass du uns zeigst, wie der Vater ist. Hab Dank für Weihnachten. Hab Dank für dieses Wunder, dass du uns den Vater greifbar machst und dadurch in unserem Leben das Licht angehen kann. Und du weißt um diese Situationen, in denen wir, aus denen wir raus hierher gekommen sind und die wir spätestens morgen wieder zurückkehren. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du uns, Jesus, dass du uns spürbar nahe bist. Und dass durch deine Worte in den Evangelien Licht wird, mitten in diese Situation rein. Hoffnung entsteht, ein Blick auf dich entsteht, das Staunen entsteht, Gänsehaut kommt und Dankbares sich freuen an dir, dass du da bist und dass du Mensch geworden bist. Dass du, Gott, bis heute zu uns redest und wird dich, Gott, in deinem Sohn hören. Wie durch niemand anderen. Halleluja.